Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag zu einer neuen Folge Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Diese Stimme habt ihr vielleicht schon ein paar Wochen länger nicht mehr gehört, der Flo am Apparat, und das liegt daran, Kai und Simon haben es in einigen Folgen schon erklärt. Ich war in der Reha, komme jetzt, Comeback Stronger heißt das ja immer so schön, komme jetzt gestärkt wieder und freue mich einfach, dass ich hier wieder sitzen darf und freue mich natürlich, dass Kai wieder dabei ist und auch so gut unsere Podcast-Fahne hochgehalten hat. Moin Kai.
Moin, moin, moin. Ja, schön, dass du es wieder zurückgeschafft hast, lieber Flo. Du siehst auf jeden Fall erholt aus. Kann man das so sagen? Bist du erholt?
Ja, war jetzt nicht nur Erholung, aber doch.
Naja gut, aber gehört ja dazu. Ja. Auch in gewissem Grad, dass man mal ein bisschen mental erholen ist ja auch erholt.
Definitiv.
Aber wir sind heute nicht allein hier. Das ist auch so ein Satz, den haben wir, glaube ich, mir schon 300 Mal gesagt in 350 Folgen. Denn ja, es macht immer wieder Spaß, zwar mit dir auch, Flo, zu quatschen. Und wir können auch gerne noch mal eine Folge zwischen uns zweien machen oder mit dem Simon zusammen. Aber heute haben wir eine Band, ein Gitarristen, ein Mann, ein Musiker, jemanden hier, der schon seit mindestens den 90ern ja Musik kombiniert, und zwar mit einer wirklich tollen Stimme, also nicht seiner, aber halt mit tollen Stimmen, toller Melodie, toller Symphonie, haha, denn es ist Symphonic Power Metal, so würde ich es zumindest benennen, Marco Heubaum von der Band Xandria ist mit hier im Studio. Hi Marco.
Hi, moin ihr beiden, grüß euch, schöne Einleitung, danke.
Würdest du es auch so nennen? Ist es Symphonic Power Metal oder was macht genau Xandria?
Ja, ich glaube, wir werden diverse Dinge genannt. Wir schmeißen uns nicht gerne in irgendeine Schublade. Das ist ein Satz, den haben Musiker wahrscheinlich auch schon tausendfach gesagt in der Rock'n'Roll-History. Aber ich glaube, wer unser neues Album Eclipse hört, der weiß, was wir meinen. Denn das ist definitiv ein Album, das nicht sagt, ich bin ein bestimmtes Genre. Und das würde uns auch nicht so gut gefallen, weil wir mögen einfach zu viele Spielarten des Metals und wir wollen die selber auch alle machen. Mhm. Deswegen finden die bei uns auch alle statt bei Xandria. Ich bin Fan von Judas Priest, von Motorhead, von Emperor, von Tiamat, von Paradise Lost, von At the Gates. So viele verschiedene Bands im Metal, die ich in 30, 40 Jahren, in denen ich Fan von Gitarrenmusik bin, so lieb gewonnen habe, und es würde mir überhaupt nicht behagen, irgendwelche Dinge, die ich da so lieb gewonnen habe, aus meiner eigenen Band rauslassen zu müssen, nur weil wir in irgendeine Schublade passen müssen. Deswegen ist das alles da drin, aber weil wir auch stark von Filmscores, von Musik aus Kinofilmen beeinflusst sind, oder auch heutzutage von Serien, die ja auch nicht erst seit Game of Thrones wirklich Kinoqualität haben und auch oft tolle Soundtracks haben. Das findet bei Xandria halt auch noch statt. Das ist ein großer Einfluss, mhm, Filmmusik. Und da die sich halt, mhm, oft in orchestralen Arrangement äußert, werden wir natürlich oft Symphonic Metal genannt, einfach weil wir eine Metalband sind und bei uns symphonische Elemente Platz haben. Der Begriff ist nur deswegen manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, weil viele Leute verstehen ganz unterschiedliche Dinge darunter.
Ja.
Da bist du bei unserem Podcast auf jeden Fall an der richtigen Adresse, weil wir haben in den 350 Folgen wahrscheinlich schon sämtliche Genres in irgendeiner Form abgedeckt. Also da sind wir auch einmal schon quer durch den Metal-Wald gefahren. Also von daher kannst du auch mit deinen sämtlichen Genres gut bei uns punkten.
Schön. Absolut. Aber gut, punkten können wir auf jeden Fall bei einer kleinen Runde Themenroulette. Ich würde sagen, das machen wir jetzt gleich auch hier. Ihr wisst, liebe Zuhörer, wir haben hier einen Zufallsgenerator und der muss gleich wieder ran. Trotz warmen Außentemperaturen in Deutschland. Ich glaube, bei mir sind es gerade noch, ich gucke auf die Uhr, 29 Grad, und das zu Abendstunden, ist es knackig warm. Im Arbeitszimmer ist recht. Ja, muss der Zufallsgenerator, der muss einfach ran, der hat keine Ausrede. Und der wird uns gleich ein Thema zuwerfen. Und wenn das Thema da ist, haben wir exakt 10 Minuten Zeit, darüber zu sprechen. Der Flo ist unser Timekeeper, der hat den Timer da und schmeißt uns raus, dass wir also auf gar keinen Fall nie wieder im Anschluss über dieses Thema weiterhin sprechen werden. Und ja, wir werden das medial verfolgen, ob Marco, ob du dich auch nach diesem Podcast an diese Regeln hältst. Nein, Quatsch. Soweit ist alles klar. Themenroulette, Regeln sind verstanden und wir können loslegen.
Leg los.
Ja, perfekt. Ich glaube, Flo, du warst nicht weit lange noch weg, dass ich dich fragen muss, ob du die Regeln noch kennst.
Nein, sind schon in Fleisch und Blut übergegangen.
Perfekt. Ich drücke auf den Zufallsgenerator. Und der Zufallsgenerator spuckt das erste Thema für die heutige Folge nach der Sommerpause 2026 raus. Das ist wunderbar, dass wir das mit Xandria auch direkt wieder starten können. Ja, Touren im Zollformular. Und zwar, warum Grenzübertritte keine Rock- und Metalband ausbremsen, ist unser Thema für die heutige Folge. Und Marco, du bist unser Gast, demnach übergebe ich das Thema erstmal an dich. Ihr seid eine international aufgestellte Band, ihr seid international unterwegs. Erzähl mal, wie sieht es bei euch so bei der Customs aus, wenn ihr irgendwo hinreist?
Ja, das ist direkt Thema bei uns, weil wir im September, das ist gar nicht mehr so lange hin, unsere sechswöchige Europa-Tournee direkt in UK starten. Und da die ja wegen des unseligen Brexits, wo sie ja nicht mehr zu uns gehören wollten, nicht mehr zur Europäischen Union gehören, fällt da natürlich jede Menge Customs-Kram an, klar. Und da hat mir direkt unsere Booking-Agentur heute eine E-Mail geschickt, dass sie so eine Art COS heißt das. Das ist nicht wie ein Visum. Das ist ähnlich, glaube ich, wie dieses Ding, wenn man in die USA fliegt als Tourist, dass man dieses Visa-Waiver-Programm, dass man zumindest so eine kleine Formalität erfüllen muss. Gerade eine E-Mail heute gekriegt, dass ein Pass noch nicht da ist von einem Crewmitglied. Den habe ich da natürlich gleich vorbeigeschickt. Es geht jetzt einen Gang im Hintergrund, während wir hier sprechen, hoffe ich. Und ansonsten, ja, du hast die Frage so vorgelesen, also es klang zumindest, passt ein bisschen wie eine Frage, warum Zollkram Bands nicht aufhalten? Ja, die Antwort dafür ist ein guter Tourmanager, würde ich mal sagen, der das voll im Griff hat oder die das voll im Griff hat, Tourmanagerin. In unserem Fall tatsächlich Tourmanagerin. Sie muss also Papiere ausfüllen, sie muss Listen aufstellen über die Merchandise-Artikel, die wir mitnehmen, über das Equipment, das wir dabei haben. Ja, und das hoffe ich, dass das nicht zu kompliziert wird.
Ist das, also grundsätzlich, wenn man jetzt überlegt, klar, UK ist jetzt eine Herausforderung in Europa, aber ich meine, ihr seid ja deutsch und griechisch, also demnach Europäer, ne? In der Aufstellung, zumindest habe ich das so im Kopf.
Ja.
Und ist da, also habt ihr da mal irgendwo vielleicht auch irgendwie so eine Side-Story mal gehabt, wo ihr sagt, okay, da war das echt schwierig oder man kam zu spät zu einem Festival oder das Schlagzeug war nicht da oder kann man sich irgendwie sowas vorstellen? Passiert sowas?
Ist bis jetzt so noch nicht passiert. Was uns passiert ist, ist, dass wegen Visa-Problemen in den USA, also sprich Visa, die wir beantragt haben, weil wenn wir als Musiker einreisen und in den USA Konzert spielen, brauchen wir Business-Visa, weil wir dann sozusagen beruflich dort tätig sind. Das heißt, wir können nicht als Tourist einreisen ohne Visum. Und da haben wir tatsächlich jetzt zweimal das Problem gehabt in den letzten 3 Jahren, dass Musiker von uns später hinzustoßen mussten. Da hatten wir dann auf der Tour 2023 die Hälfte der Tour lang den Bass von Band kommen lassen müssen. Das war natürlich Mist. Auf der Tour im Jahr drauf hat das für den Schlagzeuger so lange gedauert, ein Visum zu bekommen, dass er gar nicht mehr nachkommen konnte. Das hat sich dann gar nicht mehr gelohnt. Das heißt, wir mussten dann einen amerikanischen Schlagzeuger als Aushilfe engagieren. Das macht natürlich alles Stress. Man lernt nette neue Leute kennen. Ist eine schöne Gelegenheit dafür. Aber es muss nicht unbedingt sein.
Ja. Also ansonsten weiß ich noch aus meinem, gerade mit USA, also ich war, jetzt muss ich gerade in mich gehen, das war 2023, war ich beim 70.000 Tons of Metal in den USA, also bei der Kreuzfahrt mit Heavy Metal Bands on Board. Und also ich habe zumindest das Gefühl gehabt, also haben sich alle beschwert, dass die Announcements der Bands, die da hinkommen, echt super lang gedauert haben, bis dann wirklich auch, also gefühlt 2 Wochen vorher, wurden die letzten Bands erst bekannt gegeben. Und man hat Rumoren hören, dass das wohl auch in erster Linie an den schwierigen Visa-Bedingungen liegt, dass halt viele Bands, die eigentlich gebucht werden würden, zum Teil aber einfach gar nicht kommen konnten oder nicht kommen können, dass es sowieso ein bisschen Würfeln ist in den USA, ob das alles klappt, mit so vielen Leuten da einzureisen und dann da ein Festival zu spielen. Gerade wenn man sagt, man hat nicht nur aus Deutschland oder aus Europa, wo ich sage, da geht das wahrscheinlich noch entspannt, aber vielleicht auch Länder, die noch mehr auf der Prüfliste stehen, hat man wahrscheinlich riesen Herausforderungen, auch für so Organisationen von Festivals und so. Also kann ich mir ziemlich gut vorstellen.
Das ist definitiv so. Das trifft zum Beispiel auf das Prog Power Festival, das jährlich in Atlanta stattfindet. Du findest in den Monaten vorher im Facebook-Feed vom Prog Power Festival immer wieder Posts darüber, dass es Schwierigkeiten gibt für Bands, die Visa rechtzeitig zu bekommen und dass sie dann eine andere Band suchen müssen und dass der Veranstalter sich schon die Haare rauft. Deswegen, das ist schon alles ziemlich unangenehm. Das müsste eigentlich nicht so sein. Bei der 70.000 Tons of Metal Cruise, da waren wir übrigens dieses Jahr auch, ist das ein bisschen anders für uns als Band, die aus Deutschland bzw. Europa kommt, weil wir tatsächlich als Touristen einreisen können. Denn die Konzerte finden ja in internationalen Gewässern statt und nicht auf amerikanischem Boden. Das macht einen Unterschied. Das heißt, wir reisen als Tourist ein, müssen vielleicht am Flughafen erklären, warum wir so viel professionelles Equipment bei uns haben, obwohl wir doch nur Touristen sind. Aber die verstehen das dann meistens schon. In Miami kennen die das auch schon, glaube ich, dass da die Bands immer um diese Jahreszeit dann kommen, um auf diese Cruise zu gehen. Aber das kann durchaus sein. Das ist natürlich für Länder, die dieses Visa-Waiver-Abkommen nicht haben mit den USA, wo natürlich dann die Bands wirklich ein Visum auch brauchen, selbst wenn sie da spielen, auf dieser Cruise ein Visum beantragen müssen, dass es da Ärger gibt. Da gibt es mit Sicherheit einige Länder und einige Bands, die da Ärger haben. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Grundsätzlich, Flo, sieht es bei dir aus? International, viel unterwegs?
Ich bin sehr froh, dass ihr so viel Redezeit bekommen habt, weil da kann ich gar nicht so viel zu beitragen. Ich bin froh, hier einen Reisenden wie dich sitzen zu haben und einen tourenden Musiker wie dich, Marco, weil ich habe tatsächlich die Länder um Deutschland herum noch nie übertreten und ich bin auch noch nie geflogen in meinem Leben. Also da bin ich wirklich der falsche Ansprechpartner, was das...
Du lügst. Du warst schon in den Niederlanden.
Ja genau, die Länder um Deutschland herum, die habe ich schon betreten, aber darüber hinaus war ich noch nicht weiter weg. Also alles, was man mit dem Flugzeug oder einem Schiff erreichen könnte, habe ich noch nie erreicht. Ich musste aber dran denken an 2022 und Marco erwähnt ja gerade die USA und die Visumsprobleme da. Wollten eigentlich Mayhem und Vatein auf Tour gehen und Vatein haben einfach mal gar keine auf oder so viele Auflagen bekommen, dass sie einfach gar nicht reingekommen sind in dieses Land. Und das liegt natürlich einfach so ein bisschen an der Vergangenheit diverser Black Metal Bands aus den skandinavischen Ländern, die natürlich auch immer mal unter anderem vorbestrafte Mitglieder hatten. Nicht, dass das jetzt nach wie vor noch so ist, aber das passiert tatsächlich öfter mal auch. Hypocrisy hatten das Problem schon, dass sie denn in den USA einfach gar nicht erst reingekommen sind. Also sowas Visum und dergleichen angeht, kann ich nichts dazu beitragen, aber zumindest um das Thema etwas zu dehnen, habe ich 23 hier bei uns im Harz auf dem schönen Rockharz Festival die Band Septic Flash gesehen und das war sehr, sehr witzig, weil die sind hier angekommen, aber ihr Bühnenoutfit und ihre Bühnendeko nicht. Das heißt, sie standen da wirklich in Flugzeug, Jogging-Klamotten auf der Bühne. Und wer Septic Flash mal live gesehen hat, die eigentlich sehr, sehr viel auffahren optisch, das sah einfach nur so absurd aus, wie die ihren symphonischen Death Metal da gespielt haben in ihrer Alltagsklamotte.
Aber das jetzt aber kannst du denn noch zurück zum 70.000 Tons. Ich weiß, dass Equilibrium, die hätten eigentlich den Opener gespielt am ersten Tag auf dem Schiff. Und ich weiß, dass es war wirklich die gesamte Halle war voll, die haben in einem Theater gespielt, ja, und war wirklich voll, noch nie eine Metal-Band in einem Theater, also schon cool. Und dann kommt der, wie heißt der denn jetzt gerade? Ich krieg's gleich wieder rein. kommt der Sänger von denen, der Fabi heißt er, kommt auf die Bühne und sagt so, ja, es tut mir eigentlich schrecklich leid, also wir würden gerne, aber das Material ist gerade erst angekommen, wird gerade erst an Bord gebracht. Also es tut uns schrecklich leid, wir können nicht spielen. Das ist schon richtig doof, wenn dann sowas passiert. Deswegen so, also da bin ich jedoch ganz, ganz froh, dass wir in der EU so frei reisen dürfen und dass da nicht diese Herausforderung stattfindet. Ne? Ich glaube, das ist dann auch für Musiker und auch für Festivals und Co. echt ein Riesenvorteil. Ne?
Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Weil weil es kann ja sein, ne? Wenn die falsche Partei an die Macht kommt und uns aus der EU auslösen will, dann kriegen wir das Problem auch.
Absolut. Und es wirkt auf jeden Fall näher als gedacht. Also Metalheads, die gerne auf Konzerte gehen und internationale Musiker hören, sollten eigentlich pro EU sein.
Da bin ich froh, dass uns der Timer jetzt gerettet hat, bevor wir wieder zu ekelhaften politischen Themen kommen müssen.
Aber es ist vollkommen berechtigt. Also ja, es ist halt leider Gottes vollkommen berechtigt, dass man darüber reden muss.
Leider.
Und auch schade, dass man darüber reden muss. Aber bevor wir darüber reden, es gibt was viel, viel Schöneres zu bereden. Und zwar gibt es, wir nehmen auf am 12. August und das hast du, Marco, eben schon so erwähnt. Heute ist Tag der Fast Total Eclipse, also der fasten Sonnenfinsternis. Das ist eine super Überleitung zu eurem neuen Album mit dem Titel Eclipse. So, und jetzt musst du mal ein bisschen erzählen. Also ich weiß, unser ehemaliger Host hätte jetzt gefragt, wenn ein Album ein Film wäre, was wäre das für ein Film?
So diese Assoziationsspiele. Ja. Es wäre definitiv nicht ein Film. Also das kann ich dir so schon sagen. Das Album ist so vielfältig, dass jeder Song für sich genommen eigentlich ein kleiner Film ist. Und welchen man da jetzt spürt, in welchem Szenario man jetzt in einem Science-Fiction-Film ist, das höre ich so ein bisschen bei The Poetry of the Real World. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen, weil der Text so Carl Sagan inspiriert ist. Oder ob es ein bisschen mehr Fantasy ist oder Thriller. Mhm. Ein paar Polit-Thriller gibt es garantiert auch auf dem Album. Gibt wahrscheinlich auch ein bisschen Highlander, wenn man so die Celtic-Klänge hört in The Shannon's Home. Lore zum Beispiel, der letzte Song auf dem Album, knapp 9 Minuten lang, ist so ein bisschen so das abschließende Epos vom Album. Da geht es tatsächlich direkt um Film auch. Da habe ich einige Textzeilen einfließen lassen, in denen es um Star Wars geht. Und das hat auch einen Sinn, das hat einen Hintergrund. Und zwar geht es in Lore darum, was für Lehren wir ziehen aus Geschichten, die uns erzählt werden. Lore sind ja alte Geschichten, in denen Weisheit steckt, tradierte Dinge, die seit Jahrhunderten so als Legenden herumspuken. Und Filme sind ja im Prinzip manchmal im besten Fall vielleicht sowas wie modern Lore. Und aus Star Wars kann man ja durchaus Lehren ziehen für diese Welt. Ich habe zum Beispiel ein sehr schönes T-Shirt, das ist knallrot und da steht drauf Make the Galaxy Great Again, Palpatine for President 2024. Und er wurde gewählt. Und genau wie in Star Wars schafft er gerade die Republik ab und errichtet einen Empire. Entschuldigung, ich weiß, ich bin schon wieder bei der Politik, aber ich hab's doch schön verpackt, oder?
Sehr, sehr cool.
Aber ich finde es ganz interessant, dass du die verschiedenen Filme, die das Album abdeckt, auch so erwähnst gleich. Und vor allen Dingen Lore hat mich so ein bisschen kalt erwischt, weil das war der Song, bei dem ich dreimal nachgeguckt habe, ob es immer noch derselbe Song ist, den ich anhabe, weil da so viel passiert in der Zeit. Also ich meine, ich bin Prog-Fan, für mich sind 8 Minuten kein Ding. Das ist kann auch mal ein Intro sein, wenn ich einen guten Tag habe. Aber trotzdem war das so ein Song, wo ich dachte, okay, ist es jetzt schon wieder der Nächste? Ist es jetzt schon wieder der Nächste? Was tun Sie da? Fand ich sehr, sehr spannend, eure Herangehensweise.
Ja, ich habe diesmal tatsächlich, bin auch großer Prog-Fan, muss ich dazu sagen. Ich habe es auf dem neuen Album allerdings nicht hingekriegt, einen 7/8-Takt einzubauen. Findest Schade. Du auf dem, ja, ist mir hinterher auch so aufgefallen, dachte, ach Mensch, das ist ja blöd. Nur gerade Takte.
Aber in der Spotify-Zeit, Aber in der Spotify-Zeit bringt man einfach noch eine EP egal. Oder noch eine Single raus, wo man das nachschießen kann.
Ja, stimmt, könnte man. Ja, hast du auch wieder recht. Auf dem letzten Album hatten wir Songs wie Two Worlds und auch in dem Asteria, was auf dem letzten Album der super Langsong war, ganz am Schluss, da sind 7/8 drin gewesen. Das macht mir auch eigentlich sehr viel Spaß, solche Dinge einzubauen. Fällt den meisten Menschen gar nicht so auf, aber dir wird es wahrscheinlich tatsächlich auffallen.
Ja, definitiv.
Es gibt auf jeden Fall genug Leute, die sagen, sobald das nicht mehr Viervierteltakt ist, dass die am Ende sagen, ey, guck mal, das ist so disharmonisch. Aber ich muss sagen, so, wenn man sich einmal so ein bisschen in so Besonderheiten reinhört, ist das schon ziemlich geil. Du, aber ich möchte mal kurz auf den Song Masquerade rauskommen. Mhm. Ist auch super, super dynamisch, abwechslungsreich, hat sanfte und Akustik-Gitarrenzüge. Wenn man das so ein bisschen vergleicht mit den anderen Parts, wo auch harte Schreie, obwohl selbst da ist, glaube ich, auch ein harter Schrei mit drin, also tiefe Growls mit drin.
Ja.
Also ihr habt super viel Dynamik drin. Mhm. Und wer jetzt Xandria so ein bisschen über die Jahre nicht ganz mitbekommen hat, muss einfach sagen, das ist super viel Entwicklung. Siehst du die Entwicklung selber? Ist es für dich auch so, sagst du, okay, wir haben durch das Wechsel an den Instrumenten und am Mikrofon in den letzten Jahren und Jahrzehnten weitere Entwicklungen damit gemacht? Und wie würdest du das bei dem Song Masquerade sehen?
Ja, ich denke, es ist vor allem meine eigene Entwicklung als Songwriter. Ich habe sehr autodidaktisch angefangen. Ich bin eigentlich kein besonders versierter Instrumentalist. Also ich könnte jetzt nicht richtig schnelle Orgi-Solos auf der Gitarre spielen, aber ich kann diese Dinge in meinem Kopf haben und ich kann sie dann für mich bauen und Songs daraus bauen. Und dann habe ich natürlich Leute in meiner Band oder im Bandumfeld, die solche Dinge dann umsetzen können, die ich im Kopf habe. Und das ist natürlich etwas, wo ich in 20 Jahren Songschreiben auch natürlich Erfahrung gesammelt habe. Ich glaube, auf dem allerersten Xandria-Album waren die Songs sehr, sehr simpel. Das wäre mir heute, ehrlich gesagt, viel zu langweilig, das so zu machen. Obwohl die schön waren, aber trotzdem, ich suche immer was Neues nach was Neuem. Ich will eigentlich, also Musik ist für mich wie so eine Spielwiese und ich will nie dasselbe Album nochmal aufnehmen. Ich hatte, glaube ich, für die neue Platte 30, 40 Songideen auf meinem iPhone aufgenommen. Also ich bin immer irgendwie unterwegs, habe da eine Idee und la die dann auf. Und später höre ich mir dann an und sortiere dann so ein bisschen so aus, woraus ich richtige Songs mache. Und ich habe gemerkt, dass ich tatsächlich nur bei den Ideen, wo ich gesagt habe, okay, die bringen mich auf ein Terrain, was ich vorher noch nicht betreten habe. So, das ist eine Herausforderung. Da müsste ich jetzt was machen, was mich so ein bisschen, challenged, ne? Wo ich was machen muss, was ich vorher noch nicht so gemacht habe. Das sind die Ideen, wo ich Bock hatte, die weiter zu verfolgen. Und es gab auch Ideen so, ach, das ist ja so ein bisschen so wie der Song auf dem letzten Album. Nee, hab ich keinen Bock drauf, mir zu langweilig. Und so läuft das für mich. Und natürlich, durch dieses ständige sich selbst herausfordern, wird der Horizont natürlich auch stark erweitert. Und ich lerne viele neue Dinge kennen. Und ich mag unheimlich viele unterschiedliche Bands im Metal, was ich ja am Anfang sagte. Also gerade der Song Masquerade, der hat diesen Mittelteil, der fast so klingt wie die Moborgia, finde ich. Das fällt mir so als erstes ein. Da ist so dieser sehr düstere Dampfrhythmus mit Gitarre drauf. Das ist fast so ein bisschen so ein Black-Metal-Riff da drunter, wenn du es so durch das Orchester durchhörst. Ist gar nicht so einfach zu hören. Man muss sich mal drauf konzentrieren. Und dann dieses sehr düstere Orchester drauf. Und darauf dann die Growls von Omph, die das auf dem Album richtig mal auf die Spitze treibt. Das finde ich richtig cool. So diese Bandbreite, die sie abdeckt. Und in dem Song ist ja fast alles drin. Und direkt danach fällst du in diesen lieblichen Akustikgitarrenpart mit keltischen Flöten rein. So, das fühlte sich für mich beim Schreiben ganz natürlich an. Aber wenn ich drüber nachdenke, so erst die Moborgia und dann kurz ein bisschen, keine Ahnung, wie würde ich es beschreiben, Braveheart Soundtrack, das ist schon krass eigentlich, da hast du recht.
Würdest du auch sagen, das ist der Grund, wie du dich halt in all den Jahren immer wieder motivieren kannst? Also ich hatte so eine Frage im Kopf, die beinhaltet, ihr habt wirklich zahlreiche Besetzungswechsel, nicht nur am Mikrofon, auch sonst in der Band. Ihr habt euch immer mal wieder stilistisch ein bisschen neu erfunden, sage ich jetzt mal, wie du gerade sagtest, du willst nicht immer dasselbe Album nochmal machen. Ihr hattet auch Pausen zwischendurch. Streitereien wurden auch teilweise in die Öffentlichkeit gebracht, die da vielleicht nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dass das natürlich alles weiter harmonisch verläuft. Aber ist das sowas, dass du sagst, du bist so offen, was die Musikstile angeht und du hast immer Ideen im Kopf? Ist das das, was dich immer noch dafür brennen lässt?
Ja, definitiv. Also gerade auch dieses Album jetzt, das hat sich wieder fast so angefühlt, als wäre, keine Ahnung, als wäre das gerade mein erstes Album in einer neuen Band, die gerade gegründet worden ist, und oder auch das zweite, ist ja immer dann noch ein sehr frisches Gefühl. Ich kenne das ja, ich weiß ja, wie sich das anfühlt, so dieses Feuer zu spüren und nicht einfach zu sagen, ja, die Plattenfirma will ein neues Album, wir wollen ja auf Tour gehen, also müssen wir mal wieder ein Album schreiben, wir machen einfach wieder genauso wie die Songs, von denen wir ja wissen, dass die Leute die mögen, boah, passt, so. Nicht mein Ding, würde ich glaube ich aufhören.
Also und ist genau dieser Wechsel, der dir immer wieder fahren ist mit deiner Band, halt auch immer wieder eine Chance, einfach zu sagen, ich habe neue Leute,
eigentlich
Ideen
gar nicht
und so weiter.
Nee, eigentlich, nee, das kommt, das Songwriting passiert bei mir im Kopf, das ist sogar relativ unabhängig davon, welche Inkarnation die Band gerade durchlebt, personell. Das ist wirklich, vielleicht ist das so ein bisschen so wie das Alan Parsons Project damals. So, das waren halt zwei Leute, die haben die ganze Zeit diese Songs geschrieben und produziert und haben halt immer mit vielen Musikern zusammengearbeitet. Also es ist jetzt kein offenes Projekt, natürlich, Sandria. Natürlich sind wir eine Band und die Besetzung, die wir jetzt gerade haben, wir fühlen uns auch als Band, als Leute, die Gruppe von Leuten, die durch dick und dünn gehen auf Tour. Wir haben ja keine Ahnung, wir haben 150 bis 200 Konzerte gespielt jetzt seit dem Wonder Still Awaiting Album vor 3 Jahren. Das war schon eine Menge Gelegenheit, sich pudelwohl als Band zu fühlen. Aber tatsächlich, wenn ich Songs schreibe, wenn die Musik von Xandria entsteht, die entsteht bei mir im Kopf zuallererst. Und da bin ich dann ganz woanders in meinem Kopf. Da bin ich gar nicht unbedingt in dieser Personenkonstellation oder bei mir zu Hause oder wo immer ich auch gerade bin. Von daher ist das relativ unabhängig davon tatsächlich. Natürlich in der Umsetzung dann später macht es einen Unterschied. Und eins muss ich definitiv sagen, dass unsere Sängerin Orm, die seit dem Album Wonder Still Awaiting bei uns ist, dass wir sehr eng zusammenarbeiten. Also sie ist definitiv so ein Faktor für mich beim Songschreiben, wie die Musik entsteht, weil ich mit ihr sehr, sehr früh an Songideen arbeite und sie mir Feedback gibt. Und ihre Stimme natürlich auch ein Faktor ist. Einerseits dadurch, dass sie so viele verschiedene Dinge machen kann mit ihrer Stimme, habe ich eine sehr große Freiheit, alles in Songs zu machen, was ich will eigentlich. Und andererseits muss es natürlich auch gut zusammen klingen. Und wenn wir dann eine Idee ausprobieren und ich dann merke, das klingt jetzt ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt habe. Wir müssen die Gitarren vielleicht eine halbe Oktave tiefer stimmen, damit das mit der Stimme richtig gut funktioniert hier. Und plötzlich merkt man, oh, das wird ja ein richtig fieses Gentriff hier, wenn wir das machen. Und das ist sogar geil. Natürlich, das formt dann tatsächlich auch die Musik. Da hast du völlig recht. Dadurch, dass da Leute zusammenarbeiten, die vielleicht vor 20 Jahren, oder nicht nur vielleicht, die definitiv vor 20 Jahren nicht schon in dieser Konstellation zusammengesessen haben. Das macht natürlich was aus, klar.
Also denn auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße an eure Sängerin und halt sie ganz, ganz doll fest, weil das hört sich verdammt richtig an, was ihr da in dieser Konstellation macht, weil in der Vergangenheit wurdet ihr halt zu Unrecht immer mal einfach mit anderen Bands 1:1 verglichen, so nach dem Motto, ihr seid ein Rip-Off, weil man einfach Stimmfarben verglichen hat, was natürlich unfair ist. Und jetzt fühlt sich das aber so an, als wenn das alles irgendwie richtig gut passt.
Danke, die Grüße bestelle ich sehr, sehr gerne und es fühlt sich für uns auch einfach unheimlich gut an. Es fühlt sich für mich tatsächlich so an, als ob ich jetzt diese Band um mich rum habe, wie ich sie mir eigentlich am Anfang oder von Anfang an immer gewünscht hätte. Hat lange gedauert, aber besser spät als nie, würde ich sagen. Das ist also diese Freiheit, die ich jetzt so spüre und diese Harmonie zwischen uns, dass wir alle einfach voneinander wissen, was wir einander haben und gegenseitig respektieren und wir alle auch ein gemeinsames Ziel verfolgen. Das ist ja nicht immer so. Viele Line-Up-Wechsel kommen einfach dadurch zustande, dass vielleicht jemand in eine Band gekommen ist, zu einer Zeit, als die Band gerade am Anfang war und ein paar Konzerte im lokalen Jugendzentrum gespielt hat und ein paar Jahre später ist man dann richtig viel unterwegs, aber eigentlich möchte derjenige vielleicht lieber eine Familie gründen oder lieber seinen anderen Job nicht aufgeben. Und dann muss man sich leider trennen, obwohl man das vielleicht gar nicht möchte musikalisch. Also das war definitiv der Fall damals in ein, zwei solchen Punkten. Oder dass man, also es ist auch später vorgekommen, dass eine neue Sängerin in die Band gekommen ist und sich das eigentlich anders vorgestellt hat, in einer Band zu sein, die viel unterwegs ist. Dass das auch unglaublich stressig ist. Dass das eben nicht nur Spaß, Bier zusammen trinken ist und abends im Turbus nach der Show noch zusammen hocken und alles ist lustig. Das ist es auch. Sonst würden wir das ja alles nicht machen. Aber es ist auch alles sehr, sehr anstrengend. Was jetzt nicht einen darüber beklagen ist, aber es ist, man muss es wissen. Es ist schon was anderes, als einen Job zu machen, der stabil ist und bei dem man zu Hause jeden Tag sein kann. Das ist schon was anderes. Und das stellt sich mancher vielleicht nicht so vor, wenn er in eine Band einsteigt und vorher noch nicht so viel unterwegs war mit einer Band.
Man muss auch sagen, das ist körperlich auch fast unmöglich. Ne? Also bei der Messlatte, die ihr an Konzerten gespielt habt in den letzten Jahrzehnten, also in erster Linie auch du gespielt hast, also wenn du da jedes Mal danach sagst, okay, man trifft sich noch auf einen Kasten Bier, ich glaube, dann würden wir heute hier nicht mehr sitzen. Ne? Also also Lemmy konnte das zumindest laut Klischee, aber ab dann hörte es dann wahrscheinlich auch auf. Ne? Also das ist körperlich halt unheimlich kräftezehrend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich viele durchhalten. Ne?
Also wir mögen schon, verstehe mich nicht falsch, wir mögen schon nach der Show im Tourbus zusammen zu sitzen und ein Bier zusammen zu trinken und ein bisschen Musik zu hören. Das machen wir schon. Es trinkt nur nicht jeder von uns seinen eigenen Kasten Bier alle. Das ist vielleicht der Unterschied. Oder die
und
eigene Flasche Whisky.
Jack Daniels dazu.
Ja, genau. Es hat nicht jeder seine eigene Flasche Whisky, sondern wir teilen uns eine. Und die wird vielleicht auch nicht an einem Abend immer gleich alle. So, das,
Also wenn wir hier Newcomer-Bands dabei haben oder jemand, der gerade in einer Band unterwegs ist, das ist der Trick. Also wenn man lange mit einer Band unterwegs sein möchte, teilt euch einfach die Getränke. Das klappt.
Genau. Ist auch günstiger für die neuen Bands.
Ja, richtig, da bleibt von der Gage wenigstens noch 2,50 € übrig. Das ist auf jeden Fall besser. So. Ich habe auf jeden Fall eine Frage, die ich unbedingt loswerden möchte. Und zwar, ihr habt ja jetzt schon eine relativ riesengroße Diskografie und ich kann mir auch vorstellen, dass das Aufstellen von der Setliste für ein neues Konzert oder für ein Festival gar nicht mal mehr so einfach ist, wenn man einfach die gigantische Auswahl hat. Aber ich will genau in die andere Richtung, ich will eigentlich wissen, gibt es einen Song, den die Fans unbedingt immer hören wollen, wo du aber sagst, meine Güte, warum spielen wir den eigentlich jedes Mal?
Nee, eigentlich nicht. Es gibt natürlich klar so Klassiker, Fanklassiker bei uns, wie Nightfall und Ravenheart aus zwei sehr unterschiedlichen Bandphasen. Die machen beide allerdings tatsächlich Spaß zu spielen. Gerade Nightfall, der halt so ein bisschen temporeicher und dynamischer ist, oder auch ein Song wie Valentine, der, glaube ich, auch so zu den Fanfavoriten gehört. Mhm. Also den spiele ich jedes Mal wieder gerne. Wir sind tatsächlich so ein bisschen strikter mit uns da. Oder mit den Fans, dass wir sagen, wir spielen wirklich live eigentlich nur die Songs, die wir auch selber gerne mögen. Es gibt ein paar Songs, die vielleicht in den Spotify Top 10 sind, die wir in den letzten 3-4 Jahren nie gespielt haben, weil die sich für uns einfach nicht so anfühlen, wie, ja, oder passend für uns anfühlen. Also ich will jetzt nicht sagen, weil wir die Songs doof finden, weil so ist es ja auch nicht, aber es muss sich halt passend anfühlen. Also zum Beispiel ist es ja völlig klar, dass mit manchen Songs verbinde ich auch nicht immer nur gute Erinnerungen, weil die vielleicht in der Phase entstanden sind, als gerade alles irgendwie komisch war in der Band oder so. Sowas gibt's natürlich. Da kann man natürlich auch drüber hinauswachsen und sagen, wir spielen ihn trotzdem und dann überlagern wir das mit neuen guten Erinnerungen. Kann man natürlich machen, klar. Aber es ist, wir reden jedes Mal drüber, über eine Setlist, wir alle zusammen und kriegen eigentlich immer relativ gut hin, so dass wir sagen, okay, wir sind auch glücklich mit dem, was wir da spielen, auf jeden Fall.
Okay. Also, ich meine, ich könnte das die Frage jetzt mal andersrum stellen, aber mach vielleicht ruhig. Kommen wir da einfach nachher so zwischendurch mal rein. Also ich merke, man kann unheimlich viel mit dir noch quatschen. Also wir könnten das gerne noch in weitere Folgen auch etablieren, aber wir müssen unbedingt noch eine Themenroulette mit dir spielen. Deswegen, mache ich das jetzt einfach. Unterbreche uns im Ablauf und drücke hier auf den Zufallsgenerator, damit wir noch ein Thema für heute Abend auch noch durch aufgenommen bekommen. Und ich drücke jetzt einfach drauf. Und ja. Merch ohne Lager. Sind Vorbestellung und Print-on-Demand die Zukunft für Bands? Ha, guck mal, das ist heute total krass. Es ist ganz anders, die Frage. Also im Normalfall stellen wir diese Themen irgendwie relativ im Team zusammen und schreiben einfach uns in die WhatsApp-Gruppe und sagen, ey, guck mal, ich habe da eine Idee. Jetzt haben wir technische Unterstützung dazu und ich bin echt happy, dass wir so eine Frage kriegen. Also nochmal. Ich stelle dir nochmal die Frage, Merch ohne Lager, sind Vorbestellungen Print on Demand die Zukunft für Bands? So, und jetzt nochmal Mikrofon an dich. Marco, was hältst du davon?
Ja, so direkt erste Antwort aus der Hüfte von mir, habe ich bisher noch nie drüber nachgedacht, haben wir auch noch nie so gemacht. Wenn ich jetzt drüber nachdenken sollte, ob wir das machen würden. Das erste Problem, was sich mir da stellt, ist, dass die Stückzahlpreise natürlich höher sind, wenn du Sachen on demand printest, obwohl ich kenne mich auch nicht aus. Ich bin absolut kein Experte, weil ich es noch nie probiert habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Herstellungskosten einfach größer sind, wenn man nicht von einem Shirt 500 Stück macht, sondern nur eins oder nur zwei zum gleichen Zeitpunkt. Also wenn wir mit Druckereien irgendwie ein neues T-Shirt planen, dann sagen die uns immer, ja, wenn ihr 500 davon macht, dann machen wir euch das zum Stückpreis von X. Und wenn ihr nur 100 davon wollt, also vorsichtig sein wollt, dann wird es leider doppelt so teuer in der Herstellung pro Shirt. Und ja, wenn ich jetzt mit der Denke da rangehe, weiß ich nicht, ob das funktionieren würde für uns. Keine Ahnung.
Also eine Idee habe ich jetzt gerade im Kopf, weil ich auf einem Konzert war von Opeth, gerade im wunderschönen Amphitheater in Gelsenkirchen. Und die hatten dann so eine Sonderedition mit dem Amphitheater drauf quasi. Und da habe ich jetzt als Idee im Kopf einfach zu sagen, okay, man hat ein bestimmtes Konzert oder irgendwas Besonderes, vielleicht auch in einer schönen Location, und das ist natürlich schon länger angekündigt, und würde jetzt sagen, man macht so eine Art Vorbestellung von euren Fans und sagt, nur an dem Tag könnt ihr das T-Shirt kaufen, und wir würden natürlich auch nur so viel produzieren, dass dann jeder, der eins vorbestellt hat, eins bekommt.
Das macht Sinn. Das macht definitiv Sinn, ja. Das finde ich, hört sich noch einer guten Idee an. Gerade auch, weil, wenn man diese Tour-Shirts macht, oder Shirts nur für ein Event, also wo man dann auf dem Rückenprint dann die ganzen Tourdaten drauf hat, fragst dich als Band immer, wie viele sollen wir davon machen? Weil nach der Tour ist das Ding im Prinzip nichts mehr wert. Da interessiert das niemanden mehr. Vielleicht noch ein paar, die auf der Tour keins gekauft haben aus irgendeinem Grund und nachher vielleicht noch eins bestellen wollen. Aber es ist sehr überschaubar, was man danach noch verkaufen kann. Sprich, das die liegen dann irgendwie rum. Ja, genau. Und dann denkst du halt immer, wenn ich jetzt zu viel bestelle, hast du hinterher die über und weißt nicht, was du damit machen sollst. Und wenn du zu wenig bestellst, dann hast du am Ende der Tour Leute, die sich beschweren, dass sie kein Tourshirt mehr kriegen. Das ist immer tricky. Hast völlig recht. Gute Idee eigentlich.
Und wir Metal-Fans sind ja so Pokémon-Typen, so gotta catch 'em all. Ne? Wir sind Limited Edition und das Shirt gibt's nur auf dem Event. Und du kannst es dir nur da kaufen. Und bestell es jetzt vor mit der Vinyl in lila gepunktet. Und, ne? Das ist schon geil.
Das macht Sinn. Das ist eine gute Idee. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der Stückpreis vielleicht ein bisschen höher wird dann.
Richtet sich aber also, auch wirklich dann natürlich an die Fans, die auch bereit sind, das auszugeben. Das genau, ist ja dann nicht irgendwer, der mal zufällig über euer Konzert gestolpert ist, sondern jemand, der da auch lange drauf hinfiebert.
Also ich kann dir zumindest aus der Sicht mal für Time for Metal, also dem Online-Magazin hinter Leise war gestern, haben wir ja, jetzt machen wir schon Merch seit, ich weiß nicht, seit 15 Jahren, Minimum. Und wir haben wirklich alles durchgemacht. Wir haben angefangen mit ganz, ganz kleinen Ministückzahlen und mit einem Plotter ausgeplottetem Logo und dann aufgebügelt, also wirklich so wirklich richtig rudimentär. Dann habe ich gesagt, nee, wenn wir ein Metal-Magazin sind, müssen wir das auch da machen, wo die Metal-Bands das machen. Also klar, wenn wir 100 Stück, das ist schon viel, ja, in Relation dazu, dass das für eine Band wie euch sind 100 Stück wahrscheinlich so, dass du sagst, okay, da für eine Special-Sonderedition okay, aber ansonsten lohnt sich das nicht.
Genau.
Und wo wir sagen, okay, da ist halt ein Siebdruck echt ein Ding, wo man sagt, da macht man echt Meter mit, weil es einfach günstig ist, also wirklich günstig, Siebdruck zu produzieren. Und das Print on Demand, das haben wir dann irgendwann mal umgestellt, weil ich gemerkt habe, ey, der Keller ist voll mit dem Zeug. Und wir haben eigentlich gar nicht, also wir haben so mal temporär Bedarf und dann mal wieder nicht. Also haben wir gesagt, wir stellen alles auf Print on Demand um und reduzieren einfach das, was wir daran verdienen. Da wir da auch damit nichts verdienen müssen, ist das auch keine Baustelle. Mhm. Aber so als Band, ich sag mal, wenn das eine Einnahmequelle ist, auf die man angewiesen ist, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Und wir freuen uns einfach, wenn jemand das Time for Metal oder das Leise war gestern Logo auf seinem T-Shirt trägt, könnt ihr natürlich machen, einfach mal Time for Metal vorbeiklicken und oben auf Merch Shop klicken. Das war gerade not sponsored Werbung, weil man muss sich ja selber nicht sponsern. Deswegen, also da könnt ihr gerne mal vorbeiklicken. Und der Unterschied im Preis, wenn man jetzt so ein Shirt sieht, ja, ist es auf jeden Fall da. Und zwar auch immens, ich würde mal sagen, es kostet einen Zehner mehr pro T-Shirt in der Produktion. Aber dafür habe ich das ganze Risiko nicht. Ne? Also ist halt einfach der Fall. Ne? Also das, dafür muss man halt überlegen, okay, will ich das oder nicht? Und ich glaube, wenn man genug Mengen abnimmt, überhaupt keine Baustelle. Mhm. Und dann stellt sich die Frage wahrscheinlich nicht. Aber gerade für eine kleinere Band halte ich das für den besseren Weg, zu sagen, ey, besser, ich habe überhaupt Material und mache vielleicht dann für eine Tour mal eine Siebdruckaktion mit einfarbig, zweifarbig, sodass es nicht so ganz so teuer wird und hau das raus. Aber also ich glaube schon, dass das ein bisschen mit dieses Dropshipment auch ein nachhaltigeres Ding ist. Ne? Also weil ich weiß einfach, okay, ich hau nur das raus, was auch wirklich, wirklich verkauft wird. Also nicht nur, so wie du eben sagst, du hast eine Tour und das Tourschild landet danach leider Gottes am Grabbeltisch, weil es eben die Tour ist vorbei, ist halt irgendwie nicht so genial. Also ich weiß jetzt nicht, wie zum Beispiel eine Parkway Drive, die auf ihrer Tour für jedes Konzert ein eigenes Konzert-T-Shirt hatten. Also es gab wirklich für jedes Einzelkonzert gab es ein Shirt und auch stark limitiert, aber trotzdem gab es das danach im Online-Shop. Die werden sicher aber noch 1, 2, 3, 4, 5, 1200 übrig haben. Also ich frage mich, was dann damit passiert. Also ist das dann irgendwie für, wenn man spendet es mal an Obdachlosen oder so, fände ich ja gar nicht schlimm. Also dann würde ich sagen, ey, machen. Guter Einsatzzweck dafür.
Ja, das habe ich tatsächlich auch einmal gemacht, dass ich das in eine örtliche Sammlung gegeben habe, dann ein Shirt, was wirklich gar nicht mehr verkäuflich war, was noch übrig war. Mhm. Das habe ich tatsächlich gemacht. Ja. Und aber gerade diese Geschichte, die ihr jetzt gesagt habt, man hat ein Event vor der Nase und sagt, Leute, bestellt doch einfach mal vor und dann schauen wir, wie viel gebraucht wird und dann drucken wir genau diese Zahl und dann können wir euch auch vorher sagen, wie viel das kosten wird. Das finde ich einen gangbaren Weg, definitiv. Also so dieses was es ja, glaube ich, auch manchmal gibt, in manchen Online-Shops, dass du einfach einen Order machst und dann wird genau das für dich jetzt in dem Zeitpunkt, in den Zeitraum gedruckt und rausgeschickt. So völlig unabhängig von irgendeinem Event. Das, glaube ich, kommt für uns jetzt nicht so in Frage. Ja, aber ansonsten finde ich es eine sehr gute Idee. Danke dafür.
Ja. Sehr cool. Also wenn ihr das ab jetzt macht, wisst ihr, liebe Xandria-Fans, der Podcast hier, der war es schuld, dass Xandria ab sofort bei Kickstarter T-Shirt-Vorbestellungen refinanziert. Nein, aber wie sieht das bei euch aus? Ist das ein Fall, dass er sagt, der Merch-Verkauf sorgt dafür, dass man die Band am Leben halten kann? Ich will jetzt nicht nach Prozent genau was wissen, aber ist das eine wichtige Einnahmequelle?
Ja, definitiv. Gerade auf Natur ist es sehr wichtig. Wir haben in den letzten 3 Jahren jedes Jahr eine Support-Tour gespielt in den USA. Also sprich, wir waren Vorband von einer größeren Band, um natürlich dadurch eine eigene Headliner-Tour vorbereiten zu können, und dass die Leute einen dann auch kennen und dann auch dahin kommen, wenn wir das dann machen. Und du kriegst natürlich als Vorband jetzt nicht so eine große Gage. Und in den USA zu touren ist erstmal teuer. Du musst da hinfliegen. Über die Visa hatten wir ja gerade schon gesprochen. Das kostet auch schon. Als Band Visa zu beantragen für die USA kostet zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Das ist schon mal richtig viel Geld, was dabei nur an Anwaltskosten drauf geht. Die Visa selber kosten noch jeweils nochmal 200, 250 Euro pro Stück. Und dann musst du da hinfliegen. Du musst da einen Tourbus mieten, was in den USA jetzt nicht günstiger als in Europa ist. Das kann ich euch sagen. Sprit vielleicht, ja. Ja.
Dafür sind die Strecken länger.
Dafür sind die Strecken lang, ja. Und du kriegst von den Venues normalerweise als Vorband überhaupt kein Essen in den USA. Kannst du völlig vergessen. Du kriegst vielleicht ein paar Dollar pro Nase so. Aber dafür kannst du dir in den USA heutzutage kein Essen mehr kaufen. Außer du willst nur von Cheeseburgern leben. Und die sind ja mittlerweile auch, selbst von McDonald's, relativ teuer. Und wenn du das 5 Wochen machst, da gab es ja diesen einen Film, wo jemand einen Selbstversuch gestartet hat. Wie ist das? Big Size Me oder Super Size Me? Sollte man auch vermeiden. ja, also dementsprechend, um auf den Punkt zu kommen, der Merch, der T-Shirt-Verkauf hat uns auf allen diesen 3 Touren tatsächlich den Arsch gerettet finanziell. Also, dass wir nicht aus der eigenen Tasche draufzahlen mussten. Also, da seht ihr tatsächlich, wie wichtig das sein kann.
So, da muss ich dich auch unterbrechen, aber das war auch das perfekte Abschlusswort, ja, weil super. Das predigen wir ja sowieso immer wieder. Wenn ihr die Bands unterstützen wollt, geht auf die Tour und kauft euch ein verdammtes T-Shirt.
Ja, bitte.
So schwer kann es nicht sein.
Und auch vielleicht dann nicht, wenn ich mache es immer wieder und ich habe es auch hier im Podcast schon gemacht, aber vielleicht auch nicht immer dann meckern, dass wenn das T-Shirt doch einen Ticken teurer ist, dann liegt das nicht daran, dass die Band euch ausziehen will, sondern dass die Band sich selber anziehen will.
Ja, gut.
Ja, also
stimmt auch.
In meisten Fällen. Also es gibt sicherlich auch Ausnahmen, wo es anders ist, aber in der Regel würde ich sagen, geht es dann eher darum. Ja, Markus, hat mir unheimlich Spaß gemacht. Flo, du kannst dich sicher anhängen an diese Aussage. Und wir kommen leider zu dem Punkt, dass wir noch ein paar Cent in die GEMA-Kasse spülen müssen, denn wir sind ein GEMA-pflichtiger Podcast und zahlen auch regelmäßig und kämpfen auch regelmäßig mit Spotify darum, dass wir denen sagen, dass das eine offizielle Podcast-Lizenz ist und dass wir deswegen auch wirklich die Musik spielen dürfen, die wir spielen. Deswegen würde ich heute für unser Outro einen Song gern von dir hören wollen, den wir spielen sollen. Jetzt darfst du die Qual der Wahl, entweder nimmst du einen eigenen Song oder was von extern.
Ja.
Schieß los.
Nehmen wir einfach mal den Titelsong vom aktuellen Album Eclipse, würde ich sagen.
Der leitet dann, das Album. Tu mal ein. So, als wärst du Radiomoderator und moderiere den mal an.
Alles klar. So, liebe Leute, die Exandria kennt oder noch nicht kennt, ich hoffe, ihr mögt den nächsten Song. Ist der Titelsong von unserem aktuellen Album Eclipse.
Ja, besser hätte man es nicht sagen können. Und passend zur heutigen Sonnenfinsternis am 12. August, ich hoffe, ihr habt alle hingeguckt mit einer Schutzbrille. Hier bei dem jetzt kommenden Song braucht ihr keine Schutzbrille. Danke für die wunderschöne fast Stunde Aufnahme. Echt cool. Marco, an dich und lieber Flo, es freut mich, dass du wieder da bist. Weiter so.
Das hat mich auf jeden Fall gefreut.
Vielen Dank an euch für den Support.
Danke dir, Marco.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast.